Es ist der Kulturfunk am Nachmittag.
Wie die weiße Leinenhose so locker um unsere rasierten Beine weht. Das ist der Sommerwind. Das ist fest und flauschig. Es ist heute der 22. Juni, Kalenderwoche, 25. ist Boomer Cringe. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig.
Herzlich willkommen. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Sommerurlaub und begrüßen euch zur vorletzten Ausgabe dieses allseits beliebten Podcasts. Mir zugeschaltet Jan Böhmermann, unüblicherweise im Kapuzenpulli. Ist bei dir kein tropisches Wetter? Bist du noch nicht auf einer abgelegenen Insel gelandet?
Ich bin auch gerade mit den Boys und den Girls eben ein bisschen in der Bowl gewesen und im Pool und in der Halfpipe und hab ein bisschen geskatet und hab ein paar Kickflips geübt und 180s und Ollies. Bei jedem Olli habe ich an dich gedacht, Olli.
Ja, danke.
Bei jedem gelungenen Olli habe ich an dich gedacht.
Olli Flip. Und dann, es gibt ja verschiedene. Ich kenne nur noch Olli und Olli Flip. Jan, der ewig junge Jan Böhmermann, der immer noch, der, sag ich mal, der Peter Pan der Medienlandschaft ist mir zugeschaltet. Und ich freue mich, ich glaube, du bist auch urlaubsreif. Nach der letzten Sendung, da muss man mal ganz kurz sagen, danke
direkt
an alle.
Große Entschuldigung am Ende, am Anfang direkt,
Die meisten haben uns verziehen. Ich habe wenig negative Kommentare gehört. Wir waren wirklich wahnsinnig kraftlos. Wir versuchen das heute mit der vorletzten Sendung wieder ein bisschen gut zu machen. Und da haben wir uns natürlich auch kreative Gehilfe geholt. Ne?
Haben wir uns hier diese tollen Zäpfchen, die ich in der Apotheke gefunden habe, im Kühlschrank in der Apotheke diese tollen Aluminiumzäpfchen eingeführt. Das ist wohl belebt Geist und Körper. Man muss das oben aufmachen. Es muss einmal so spritzen und da muss man einfach einführen und dann löst sich das im Darm auf. Und dann ist es, bringt es einen gut drauf. Das haben wir zum einen gemacht und zum anderen haben wir uns heute wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, einen Gast ins Studio geholt. Und ich will nicht zu viel
verraten. Es ist ein Mann, der uns alle überholt hat. Er hat genau wie wir in der Unterhaltungsindustrie angefangen, aber mit einem kometenhaften Aufstieg in der Literaturszene. Inzwischen können wir dankbar sein, dass er uns überhaupt noch besuchen kommt in unserem kleinen Podcast. Und wir sind sehr glücklich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Heinz Strunk.
Grüß.
Hallo Heinz,
grüß dich. Der alte Gruß von Schwester Renate, den habe ich übernommen. Ich finde Grüß in der Debilität irgendwie sehr überzeugend.
Also Heinz, Grüß. Heinz, frei nach Richard David Precht und Markus Lanz, wo erwischen wir dich?
Tatsächlich in meinen eigenen vier Wänden, in meiner Schreibstube, meiner Eremitage, hoch über den Dächern Hamburgs.
Ja, Heinz, pass mal auf. Wir haben dich eingeladen, weil wir heute noch mal ein bisschen Leidenschaft in die Sendung bringen wollen. Jan und ich, wir laufen wirklich auf dem Zahnfleisch. Es ist ja wirklich momentan turbulente Zeiten. Es gibt viel zu bequatschen. Und wir haben uns hier wirklich einen Wolf gequatscht. Jetzt würde ich dich gerne mal am Anfang fragen. Du bist ja inzwischen wirklich ein renommierter Schriftsteller geworden. Das kann man ja so sagen, ne? Und das hast fast viele Preise gewonnen. Und jetzt will ich gleich mal mit einer starken Einstiegsfrage heute das Gespräch beginnen, ne? Und zwar stell dir mal vor, du kommst in ein Kaminzimmer und da sitzen drei, vier starke Namen. John Irving, Paul Auster, Elfriede Jelinek und die sagen alle, oh, hello Heinz, nice to see you here. Und
Elfriede Jelinek auf Englisch, wird die auf Englisch Heinz ansprechen?
Ja, natürlich, weil die gerade mit Paul Auster da in der philosophischen Debatte ist.
Sorry, yes.
Ja, und dann sagen die, oh, look there, Heinz Strunk, he's one of us, he's here now, ne? Mhm. Und dann würden die dich so einladen dann würde der Paul Auster dir so einen Cognac-Schwenk erreichen und dann würden sie auch fragen, erzähl uns aus deinem Leben, Heinz, wer ist dir denn unangenehm, auch zu erzählen, I was the guy vom Fleischmann-TV und ähnliches?
Nee, ich glaube, das ist also eine zerklüftete Biografie, wie ich sie aufweise, ist selten und würde als Exot willkommen geheißen werden.
Das wollte ich nämlich gerade sagen.
So stelle ich mir das vor. Ich habe ja immerhin meine.
Entschuldigung, nein, ich wollte nur intervenieren und sagen, selten ist die Biografie nicht, nur selten endet sie so erfolgreich wie bei dir, muss man dazu sagen.
Aber ja, kann ja auch noch eben, ganz schlimm, du bist ja noch nicht am Ende, es kann ja noch was ganz Schlimmes, du kannst wie Dravi Deutschers irgendwie wichsen vorm Spielplatz stehen, das kann auch alles noch passieren, oder?
Also oder, nicht, dass es passiert. Oder Markus Majowski, die Geschichte fast noch besser, von Markus Majowski, den kennst du doch auch, ne? Von der Sat.1 Sketch, der war so genervt von Kindern, dass er mit dem Luftgewehr auf dem Spielplatz geschossen hat, das ist wirklich wahr und wurde auch verurteilt. Und war der so der liebe Onkel, aber der hat ja auch so leichte Züge, wo man irgendwie denkt, na, irgendwas stimmt da nicht. Und so, und dass solche Leute sich dann als Vollcholeriker erweisen, das ist schon, entbehrt nicht einer gewissen Komik.
Nee, aber man kann ja wirklich sagen, du hast wirklich eine sehr bunte Biografie. Ich habe nämlich heute noch mal kurz ein bisschen nachgeguckt. So. Und bist ja nun mal wirklich echt, du hast wirklich in den letzten Jahren viele Literaturpreise gewonnen. Ich kenne die, also, und du bist ja wirklich da in eine Riege aufgestiegen. Aber ist man dann so, dass man sich für sein früheres Werk, wärst du jemand, wenn jetzt so eine Sendung kommt, das wäre dein Leben und die fangen jetzt erstmal an mit der Tanzkapelle nochmal, mit dem und dem, was nun mal auch zur Biografie gehört, dass sich das langweilen oder auch unangenehm aufrühren würde? So?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich auch in der in der Vergangenheit habe ich immer keine Probleme gehabt, über defizitäre Stationen meines Lebens oder über mich so zu reden. Und das Erstaunliche ist eigentlich, ich wurde nie mit Häme übergossen. Ich habe ja nun viel über sexuelle Frustration und irgendwie auch Alkoholmissbrauch und so weiter und so fort und was da alles so war und auch die eher unrühmlichen Stationen, wie die meine kurze Comedy-Einschub und so, aber das ist irgendwie, zum einen ist es bekannt, also wer sich dafür interessiert, der weiß es und zum anderen, was soll mir daran peinlich sein?
Der kann ja sein, es gibt ja genug Leute, die sich so von ihrem Frühwerk zum Beispiel so distanzieren oder so.
Nee. Also es gibt ja nichts zu distanzieren, also irgendwie mal die Musikkarriere ist ja versandet, als ich 30 war oder habe ich dann freiwillig an den Nagel gehängt, das würde einigen Leuten irgendwie sehr gut zu Gesicht stehen, wenn sie es auch täten. Und ansonsten meine erste gewissermaßen Gag-Arbeit, Spaß mit Heinz, eine CD mit 500er Auflage ohne Plattenfirma, da sind Sachen drauf, die würde ich jetzt heute fast so nochmal machen. Also das war tatsächlich irgendwie schon ganz gut damals. Also es gab keine...
Das gleiche gilt auch für Jan Böhmermanns Buch, das Deutschlandbuch von 2009, fällt mir dabei gerade ein. Ja. Das habe ich nämlich heute beim Aufräumen nämlich gerade heute aus dem Regal genommen. Ist doch nicht so schlecht, wie es in der Erinnerung
ist. Es ist nicht so schlecht, wie man denkt, dass es ist. Das ist aber wesentlich anstrengender herzustellen gewesen, als man denkt, wenn man es heute liest. Das ist schon wahnsinnig anstrengend. Heinz, du bist als Schriftsteller in deiner Kemenate zurückgezogen und arbeitest diszipliniert. Dabei kommst du eigentlich aus Verhältnissen, wie Olli gerade schon angerissen haben, die jetzt nicht so bekannt sind für diszipliniertes Arbeiten. Nämlich hart am Alkoholmissbrauch, hast du gerade selbst schon gesagt, entlang geschrammt. Wie schaffst du das eigentlich, dich zu disziplinieren, so einen Roman fertigzustellen? Ein Sommer in Niendorf ist dein aktuelles Werk und das können wir vielleicht mal verraten, dass morgen die Spiegel-Bestsellerliste rauskommt und dass dein Werk, ohne es jetzt vorab zu verraten, da auf jeden Fall den Laden aufmischen wird, schätze ich mal.
Ne? Ja, das ist nicht, hätte schlechter laufen können. Scheint sich zu einem Publikumserfolg zu entwickeln, wollen wir es mal so formulieren.
Disziplinierungstechniken. Wie schafft man die Selbstdisziplinierung, um einen Roman fertigzustellen? Das ist auch für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht so ein Lebensrat, den wir kurz vor den Ferien nochmal mitgeben wollen aus deinem Mund.
Für unsere Hörer und Hörerinnen, oder was?
Also ich kann da nur sagen, irgendwie, also meine sozusagen innerliche Disposition ist ganz geeignet dafür. Ich leide nämlich unter dem, was man gemeinhin innere Unruhe nennt. Mhm. Und außerdem langweile ich mich sehr schnell. Ich bin irgendwie kein Typ des Müßiggangs. Deswegen ist für mich irgendwie quasi ganz normal, dass ich mich hinsetze. Und dann gibt es einen schönen Satz, den ich jetzt bei der Gelegenheit irgendwie einflechten könnte oder mache. Und zwar, der ist von Philip Ross und der lautet: Amateure warten auf Inspiration, Profis setzen sich hin und arbeiten. Und da ist richtig, richtig, richtig viel dran. Also diese
obwohl ich den Satz nur sehr ungern höre, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine Menge dran, aber es ist leider so ein entmystifizierender Satz, weil man will doch einfach die Inspiration haben. Und mal ganz ehrlich, gab es nicht auch bei dir Momente, wo du dachtest, das war gerade ein Magic Touch, da habe ich gerade was gemacht und da war einfach die Inspiration und alles zur richtigen Zeit da. Also ich meine, natürlich kann man handwerklich immer gut abliefern und das sollte man auch, um in Bewegung zu bleiben. Aber es gibt doch oft noch diese magischen Momente, wo du denkst, ey, die letzte halbe Stunde war ich so beseelt von dem, was ich gerade gemacht habe. Und das habe ich zu Papier gebracht oder in Noten gebracht. So. Also das darauf warte ich ehrlich gesagt immer noch. Deswegen kriege ich auch nur so
wenig. Olli wartet auf die Inspiration wie so ein Rentner auf so einer Phantombushaltestelle.
Aber die kommt immer noch mal wieder.
Also so einer Phantombushaltestelle. Weißt du, wie vor Altenheimen, die einfach so Bushaltestellen hinbauen, wo kein Bus kommt, wo die Rentner dann sitzen und auf Inspiration oder einen Bus warten, bis die Pfleger sie wieder abholen.
Ja, klingt bitter, ist aber ein bisschen. Ja. Das sind wie so ein paar bittere Realitäten, die ich heute noch mit euch zu besprechen habe.
Na, jedenfalls, also ich kann eins sagen, irgendwie, also auch wenn der Philip Ross als etwas überkandidelt und leicht unsympathisch klingt, aber irgendwie das Warten auf den Musenkuss, da sollte man sich wirklich an die Bushaltestelle setzen. Das bringt nichts irgendwie. Und im Übrigen ist das auch so irgendwie, der alte Satz auch etwas dämlich, aber Quantität schafft Qualität, da ist auch was dran. Also ich setze mich halt hin, ich habe meinen Eierwecker und den stelle ich irgendwie immer auf eine Stunde und dann versuche ich am Tag auf 4 Stunden netto zu kommen und das klappt irgendwie auch ganz gut. Ich habe also, was das Schöne ist bei mir, ich mache das ja nun seit 40 Jahren fast, ich habe ja nichts gelernt und habe auch nicht studiert und so, dass ich sehr effizient bin, also ich produziere kaum Ausschuss.
Also wenn ich irgendwie... Zu gut für Ausschuss. Finde ich gut, dass... Ein realistischer Blick auf sein eigenes Werk ist immer Gesundheit.
Wir produzieren auch kaum Ausschuss. Also zumindest wird alles bezahlt.
Nee, das heißt ja nicht, dass die Sachen alle erfolgreich sind. Überhaupt nicht, ne? Aber irgendwie zumindest bin ich. Also erste Voraussetzung ist ja, dass ich das ganz gut finden muss. Und unter dem Aspekt finde ich das, also habe ich nie das Gefühl, das muss ich jetzt wegschmeißen. Das ist jetzt so schlecht, das muss ich wegschmeißen. Das ist
Heinz, damit wir den Promo-Teil unserer Sendung hinter uns bringen und direkt dann wirklich ins Inhaltliche eintauchen können. Ein Sommer in Niendorf heißt dein Buch. Das ist erschienen letzte Woche. Morgen erscheint die Spiegel-Bestsellerliste. Nur mal ganz kurz, weil viele unserer Hörerinnen und Hörer nicht so gerne lesen oder keine Ahnung vom Lesen haben oder von Literatur allgemein. Worum geht es in deinem Buch und warum sollte dieses Buch jeder oder jede sich
Warum sollte dieses Buch auf jedem Strand haben?
Warum sollte Sebastian Fitzek sich vor diesem Buch fürchten?
Weil also auf jeden Fall ist es so, dass ein promovierter Wirtschaftsjurist eine dreimonatige Auszeit in Niendorf an der Ostsee verbringen möchte. Niendorf liegt zwischen Travemünde und Timmendorfer Strand, um dort seine eigene Familiengeschichte aufzuschreiben. Und er gerät in die Fänge eines einfachen, aber sehr dämonischen Geistes. Der Mann ist gleichzeitig Vermieter seines Apartments und Besitzer des örtlichen Spirituosenhandels und Strandkorbdreher. Und irgendwie ist es so, dass dieser Dr. Roth in diesen drei Monaten quasi, der das alles verachtet und mit einem großen Dünkel auch auf diese einfache Welt der Niendorfer Rentner und so schaut, dass der sich so verändert, dass er am Ende quasi zu Breda, also diesem Spirituosenhändler, geworden ist.
Klingt ja fast Kafkaesk.
Es ist schon ein bisschen eine Horrorgeschichte. Also ich finde das immer ganz gut, so ein Setting, wo alles fängt ganz harmlos an und zeigen ja auch gute Horrorfilme aus. Und dann
die alte Stephen King-Schule, oder?
Und dann wird es irgendwie spooky auf die eine oder andere Art und Weise. Und da ist mir halt ein ganz guter Griff gelungen, diese beiden total unterschiedlichen Männer, die quasi miteinander verschmelzen. Und
fängt ganz harmlos an und wird dann zum Horror. Das ist ein sehr schönes Stichwort für das hier.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ein Sommer in Niendorf heißt das Buch von Heinz Strunk und das sollten alle einfach jetzt sich organisieren, schwarz runterladen oder kaufen. Und wir haben jetzt
ich muss aber zum Buch noch mal was fragen, bevor wir die großen fünf machen.
Achso, Entschuldigung, ich habe das jetzt so radiomoderatormäßig reingeknallt. Weil ich
ja, das war sehr schnell und sehr sportlich, hast du das ja gerade reingebaut. Ja,
ich habe so ein leichtes Delay und ich weiß nicht, ob Heinz aufhört zu sprechen, wenn er aufhört zu spricht, oder ob er nur atmet, deswegen war ich so unhöflich da reingegrätscht gerade eben. Das ist technisch gewesen, nicht psychisch.
Ich habe das alles richtig gemacht übrigens, was ihr mir aufgetragen habt mit den Kopfhörern.
Ja, und
das
sieht auch ganz hervorragend aus.
Ja, du hast, ich bin mal gespannt, wie es klingt, aber es sieht gut aus auf jeden Fall. Ja.
Sieht super aus, Heinz. Ich würde mal sagen, man muss ja als Musiker zu jeder Platte sagen, dass die neue Platte ist die beste Platte, die ich je gemacht habe. Wie ist das als Schriftsteller? Du hast jetzt so viele Bücher in den letzten Jahren gemacht, hast ja wirklich ein richtiges Oeuvre hingelegt. Siehst du dein neues Buch immer als das beste Buch, was du je gemacht hast?
Nö, keineswegs. Also ich habe ja dann doch irgendwie so 9 Romane und Kurzgeschichten und Kolumnensammlungen und ich finde eigentlich nur so 3 finde ich so eher mittelmäßig. Und die Bücher
3
sind
Romane
auch so,
von dir, oder was?
Ja, finde ich nicht so gut.
Würdest du so offen sein, weil ich ja alle Bücher von dir tatsächlich gelesen habe, welche 3 du da selbstreflektierend als die 3 Schwächeren bezeichnen würdest?
Ja, Zunge Europas finde ich, würde ich heute nicht normal so machen, das finde ich relativ schwach. Heinz Strunk in Afrika, ganz gut, ganz okay, aber auch nicht so richtig. Und was denn noch so? Jürgen, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das ist als Buch nicht funktioniert, nicht so gut als Film hat es ganz gut funktioniert.
Du meinst den Film Jürgen, heute wird gelebt.
Als Film ganz okay und so und dieser Kosmos von Jürgen Dose, aber als Roman hat das, glaube ich, eher mittelmäßig funktioniert.
Aber das kann ich immer ganz als Fan mal ganz kurz allen, die von Heinz Strunk noch nie ein Buch gelesen haben. Und dann wird jeder immer sagen, Fleisch ist mein Gemüse, musst du als erstes gelesen haben. Ich sage jetzt mal ein ganz anderes Buch, nämlich mein absolutes Lieblingsbuch von dir, Junge rettet Freund aus Teich. Das ist ein Buch, das hast du geschrieben, das ist damals auch nicht, glaube ich, ein Bestseller gewesen, aber es ist eins dieser Bücher, die man entdecken muss, finde ich, von deinem Werk. Und wer das nicht gelesen hat, kann ruhig damit anfangen. Findest du auch okay, Heinz, wenn ich das sage?
Ja, das finde ich, also tatsächlich ist es so, dass das Buch ein echt totaler Flop war, irgendwie 2012 und mich auch richtig die Frage hat stellen lassen, ob ich den Beruf des Schriftstellers nicht vielleicht an den Nagel hänge, weil das war auch für mich wirtschaftlich war das echt problematisch. Und es ist aber irgendwie bei ein paar Leuten irgendwie, also wie bei dir zum Beispiel offensichtlich, irgendwie also so hängen geblieben.
Es ist stark hängen geblieben, dieses Buch. Also ich habe es erst gelesen und dann als Hörbuch gehört und ich bin wirklich im Gesamtwerk wahnsinnig emotional auch. Das hat mich sehr berührt damals. Wollte ich auch nur kurz sagen, wir wollen nicht nur eine Werbeveranstaltung machen, muss noch kurz, wenn ich schon mal das große Glück habe, mit jemandem hier über Bücher zu schreiben, mit Jan fällt mir das manchmal ein bisschen schwer, habe ich noch ein, zwei Sachen, die ich fragen muss. Bist du eigentlich selber, bevor du den Beruf des Schriftstellers gewählt hast, eine Leseratte gewesen? Bist du jemand, der als Kind in der Kindheit auch so wie ich zum Beispiel Stephen King gelesen hat, diesen Werdegang, dann John Irving entdeckt hat, T.C. Boyle und sich so durchgearbeitet hat, bis Michelle Ulbeck, sage ich jetzt mal. Bist du auch diesen literarischen Weg oder bist du gar nicht jemand gewesen, der sich in Büchern vergraben hat? So?
Nee, gar nicht. Ich habe also die übliche Sozialisation mit 5 Freunde und sowas gemacht und dann später hatte ich eine ganz gute Deutschlehrerin, die hat mich dann so an Kafka und so rangeführt und ein richtiger Flash war Bukowski. Und dann habe ich aber so mit Anfang 20 irgendwie habe ich aufgehört zu lesen und habe dann erst wieder angefangen, also ich mache das jetzt auch systematisch, begreife das gewissermaßen auch als Teil des Berufs, seitdem ich selber schreibe. Also ich lese aber wirklich jetzt ein paar Stunden am Tag. Wie gesagt, das ist irgendwie, muss man glaube ich auch, um irgendwie den Stil, seinen eigenen Stil irgendwie auch zu entwickeln und so weiter.
Ja, und jetzt erzählst du uns mal deine 3 großen Bücher deiner Kindheit.
Ich lasse meinen Gästen und meinen Gästinnen und meinem Co-Moderator einfach Raum. Ich bin schon längst bei den großen 5.
Ich dachte, dass du auch mal ein bisschen von deinen deinen Lieblingsbüchern kurz erzählst, die du so gelesen hast.
Ich hole mal meine 2 Lieblingsbücher raus, warte.
Hier sind sie, 3 Manuskripte. Und diese 3 Manuskripte sind meine eigenen Manuskripte. Aber dafür ist die Welt auch nicht bereit. Hier, das sind sie. Abgetragen. 3 verschiedene Manuskripte für 3 Großwerke. Und eines Tages,
das
Olli.
Das können jetzt aber auch irgendwie
eines Tages, wenn du nicht damit rechnest, dann kriegst du auf einmal eine Nachricht vom Spiegel. Und dann sagt der Spiegel, Herr Schulz, wir müssen Sie informieren, räumen Sie jetzt die Spiegel-Bestsellerliste frei, weil es kommen jetzt 3 Bücher von Böhmermann. Und Böhmermann, der ist doch längst gar nicht mehr. Ja doch, doch, die Dinger, die er Ihnen damals
lebt
gezeigt
noch?
Hat.
Böhmermann,
ja, genau.
Lebt der überhaupt
und dann
noch?
Wirst du nämlich Augen machen. Und dann wirst du dieses Dünkelhafte, was nämlich Heinz auch eben schon angesprochen hat, dieses Dünkelhafte, das ist nicht sympathisch, wenn man sich öffentlich so großkotzig gibt. Nur weil einer lieber Steven Gätchen guckt, statt irgendwie...
ne? Hast du schon mal, sag mal jetzt ohne dich jetzt bloßzustellen, aber hast du mal ein Stephen King Buch in deiner Jugend gelesen?
Ich bin lieber Stephen Gätchen als Stephen King. Ich habe nie Stephen King gelesen. Ich weiß warum, weil es mir zu gruselig war, ganz ehrlich. Es war mir einfach zu gruselig.
Okay. Ihr wisst alle, was ihr diesen Sommer macht. Ihr liegt am irgend so. Ich würde jetzt so gerne ganz kurz, wenn wir die großen 5 machen, mit euch beiden nämlich noch eine unangenehme Sache besprechen. Springen wir jetzt von der Literatur zum Urlaub. Es ist bald Sommerurlaub. Und ich weiß nicht, wie ihr beide sozialisiert wurde, aber ich muss das mal kurz in den Raum werfen. Ich lese immer wieder von irgendwelchen Menschen, die sagen, im Urlaub, ich verstehe die ganzen Menschen nicht, die den ganzen Tag da am Strand wie Vieh liegen, wie Fleischbeschauung und den ganzen Tag nichts anderes machen, außer am Strand zu liegen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe Urlaub nie anders kennengelernt. Sommerurlaub bedeutet für mich, bis 17 Uhr am Strand liegen, dann geht man duschen, dann macht man sich ein bisschen schick und dann geht man abends essen, trinkt 3, 4, 5 Bier um 23 Uhr, hat man einen Schädel und legt sich pennen und am nächsten Tag macht man genau das Gleiche nochmal. Und ich weiß nicht, wie ein Sommerurlaub, ganz ehrlich, weil so bin ich von meinen Eltern erzogen worden, wie ein Sommerurlaub anders aussehen sollte, außer, dass man genau das macht. Warum sollte man sich, das ist doch viel zu heiß für alle anderen Aktivitäten.
Ja, oder Frage so Bouldern gehen.
Seht ihr das? Seid ihr auch so sozialisiert, was der Sommerurlaub angeht? Heinz, kannst du das auch nachvollziehen? Strand, abends bechern und essen gehen und das war's eigentlich, oder?
Ja, ich habe tatsächlich auch nie was anderes gemacht, habe ein großes Misstrauen gegenüber sozusagen anderen Modellen auch irgendwie. Ich habe einen schönen Satz mal aufgeschnappt: Reisen ist des Narren Himmelreich. Und das finde ich ganz gut. Mein zweiter Main-Satz ist dazu, die ganze Welt bereist und nichts gesehen. Das meint diese Leute, die irgendwie, mein ganz alter Freund, der hat mit 19 Jahren, ist der tatsächlich mal ein Jahr nach Australien gefahren und war ein relativ langweiliger Typ, kam dann nach einem Jahr wieder und wir trafen uns und ich war natürlich davon überzeugt, dass der jetzt eben nach diesen ganzen irrsinnigen Erlebnissen ein anderer Mensch geworden sein muss. Und das Ding war, er war fast noch langweiliger als vorher.
Also das heißt, ja, diese große Persönlichkeitsveränderung findet nämlich nicht statt. Aber ich muss auch Jan noch mal fragen, siehst du das nicht auch so, Jan? Urlaub ist Strand, Sonne oder ja, kennst du noch ein anderes Modell, was für dich Sinn macht?
Ich mag es überhaupt nicht, ins Wasser zu gehen. Also ich finde den Strand gut, weil es ist irgendwie wie Sonnenstudio, nur in günstig. Man kann sich hinlegen und wenn man in der Nähe von der Imbissbude ist, hat man auch Essen schnell bei der Hand. Und ich lese tatsächlich wahnsinnig viel im Urlaub, wenn überhaupt dann im Urlaub.
Ich finde auch, das Schönste ist am Strand liegen, in so einem Buch versinken, nirgendwo kann ich das so gut, und stundenlang in der Sonne brutzeln. Ich finde, das hat was total Meditatives.
Und ich fühle mich schon herausgefordert und provoziert, wenn mich jemand dazu auffordert, ins Meer zu gehen, weil ich einfach keinen Bock drauf habe. Ich finde, dann brennt es auf der Haut, dann geht die Sonnencreme ab, da muss man sich dreimal am Tag eincremen. Und auch Swimmingpools, wenn da nicht eine geile Rutsche dran ist, wo man wirklich denkt, das will ich mal ausprobieren, ist mir das auch zu anstrengend. Also ich bin auch echt eher so der Leguan, der Kalt- oder Wechselblüter, der sich einfach da so hinlegt und nichts macht, ne?
Ich komme darauf, weil ich in der letzten Ausgabe von Precht und Lanz, die ich tatsächlich gehört habe, hat sich Richard David Precht wahnsinnig verächtlich über Leute, die genau diesem Urlaub anstreben, von dem wir gerade erzählen, geäußert
und meinte, warum, natürlich, guckt er an, wie der rumläuft, natürlich macht er Aktivurlaub. Der hat da irgendwie, natürlich, der macht irgendwie Cocktailkurse und dann geht der bouldern und macht noch was für ein Body und sowas. Der kommt
mit einheimischen alten Männern geht der
bouldern. Ja, ey, ganz ehrlich, aber warum erzählst du das jetzt? Weil das ist absolut nicht unsere Hörer und Hörerinnenschaft. Das ist doch.
Ja, mich hat das ein bisschen getroffen. Und ich wollte nur mal sagen, es gibt doch nichts Besseres als wirklich den 4 Wochen Urlaub Costa Brava und dann an Strand jeden Tag.
Pass auf, meine Theo, weißt du, woran das liegt? Wenn du dich in deinem Berufsleben intellektuell nicht anstrengst, also nicht ganzheitlich wirklich den Geist anschmeißt und der Geist so viel Feuer, so viel Holz verbrennt, weil der so arbeitet, dass der Körper schlapp ist, dann kannst du das im Urlaub noch machen, dann hast du die Energie. Aber wenn du ein echter Geistesarbeiter bist, also jemand, der wirklich von der Kraft seines Gehirns lebst, dann kommst du nach Hause und dann legst du dich aufs Sofa am Ende des Arbeitstages und dann ist der Tag immer noch nicht vorbei, weil die Birne rattert die ganze Nacht durch. Ich weiß gar nicht, wie du dann im Urlaub die Kraft haben sollst, dich für irgendwas anderes zu erwärmen, als dich an den Strand zu legen und nichts zu machen. Und mal nicht über was anderes, nur über was nachzudenken, wie hole ich das nächste Eis? Wie warm wird es morgen? Muss ich heute Abend eine andere kurze Hose anziehen? Ich verstehe es nicht.
Ich finde es schön, dass wir da die gleiche Sprache
sprechen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass Richard David Precht kein Geistesarbeiter bin, aber ehrlich gesagt bin ich ein bisschen misstrauisch, ob er wirklich ein echter Geistesarbeiter ist. Weil echte Geistesarbeit bedeutet, dass der Körper am Ende ist. Und zwar rund um die Uhr. Du hast auch keine Hobbys. Weißt du, warum du keine Hobbys hast, wenn du Künstler bist? Weil das ist dein Hobby. Das ist dein Hobby und dein Beruf. Das ist immer da, immer. Immer, immer, immer. Das kann man nicht abstellen, wenn man gerade mal irgendwie mit Precht, mit Lanz einen Podcast macht.
Ich wollte es ja nur mal kurz ansprechen.
Aber hat er gesagt, er macht
gesagt, er findet die Leute lächerlich, die sich den ganzen Tag am Strand
Männer, die mit 3 Hemdknöpfen auf und zu langen Haaren ab 50 durch die Gegend laufen und sich für Philosophen halten, finde ich lächerlich. Ganz ehrlich.
Ich wollte das hier gar nicht zusammen.
Ich bin richtig sauer und jetzt Achtung.
Der große intellektuellen Krieg hier. Eröffnet wird.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Es kann keinen intellektuellen Krieg werden, weil es ist quasi Russland gegen Ukraine eigentlich. Wobei Richard David Precht ist da deutlich, ist Russland. Das ist doch kein Krieg für Richard David Precht, wenn er gegen uns kämpft. Das ist kein intellektuellen Krieg. Aus seiner Perspektive. Das ist ja nichts, wir sind doch Würmer. So, jetzt haben wir die großen 5, Mann. Wie ist denn das Thema heute? Also, ich verachtet Leute, die keinen Aktivurlaub machen. Was ist denn das für eine Scheiße?
Ja.
Was ist das für ein Druck? Ich verachte Menschen, die hässlich sind. Kannst du auch sagen. Ich verachte alle Leute, die nicht so geil sind wie ich. Verachte ich einfach alle. Weiß ich gar nicht, was das soll.
Heinz, du hast ein schönes Thema mitgebracht, ne? Also du hast gesagt, die großen 5 Alltagslügen, ne?
Ja, ich habe sogar noch mehr. Also ich habe die häufigsten Alltagslügen, die habe ich mir mal aufgeschrieben. Und
Ich habe gerade, gut, dass du es sagst, ich habe gerade ein Interview mit einem sehr geschätzten Musiker, den du auch sehr gut kennst, Jens Rachut, gehört. Der hat gerade einen Podcast gemacht und der hat mal gezählt und hat gesagt, der Mensch macht 35 Fehler am Tag.
35 Fehler am Tag? Ja. Ich schläge einfach mal so, eine Zahl zu nennen.
Irgendwie. Und dann hat er gesagt zu Jan, muss man zählen, das sind irgendwie 35 Fehler. Jeden Tag machst du 35 Fehler.
Oh Gott. Finde ich aber gut. Gute These.
Gute Beobachtung. Wir machen heute mal die großen 5 Alltagslügen, beziehungsweise, wir können es ein bisschen erweitern, die großen 5 Urlaubslügen.
Mhm. Sehr gut.
Sehr gut. Und ich fange einfach mal mit Platz 5 an und sage einfach mal, die Rückkehr aus dem Urlaub, alle verwandt, wir hatten eine gute Zeit. Ich fange mit was ganz einmal, wir hatten eine richtig gute Zeit. Und es, man könnte es natürlich auch eigentlich im Pärchen sagen, wir haben es richtig gut verstanden. Und wenn man das schon betonen muss nach dem Urlaub, dann weiß man, dass da irgendwas nicht dran stimmt. Weil wer erzählt einem ungefragt, dass die Beziehung noch gut läuft? Leute, die in einer Beziehung sind, die nicht mehr so gut läuft. Glaube ich jedenfalls. Oder gibt es einen anderen Grund, anderen Leuten zu erzählen, dass wir eine richtig gute Zeit hatten? Ich glaube nicht. Heinz, dein Platz 5.
Ich würde auch gern mal im Wohnmobil verreisen. Muss ich das kommentieren? Ich glaube nicht.
Nee, da muss man, glaube ich, gar
nicht. Ich bin großer Wohnmobilhasser.
Mein Platz 5, wir haben ein super nettes Pärchen aus Darmstadt kennengelernt. Weil du ganz genau weißt, es ist das einzige Pärchen, was deutschsprachig ist und was so ein bisschen so in der gleichen sozialen Schicht unterwegs ist, wo die Gespräche nicht allzu furchtbar sind. Und dann hast du dich wirklich dann eine Woche lang eingelassen auf völlig Fremde und dir die ganze Zeit jeden Abend beim Rotwein versprochen, dass man sich danach irgendwie nicht aus den Augen verliert. Und in dem Moment, wo du aus deiner All-Inclusive-Anlage abreist, weißt du ganz genau, dass das einfach eine Geschichte ist, die hinter dir liegt und dass du diese Menschen nie wiedersehen möchtest, weil das wirklich nur so eine, wie so auch als Kind Urlaubsfreunde, das war immer aufregend, weil man mal so einen kurzen Einblick bekommen hat in so eine andere Familienwelt, aber man wusste eigentlich auch immer als Kind schon, das wird nie mehr werden hier zwischen uns.
Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich bin sogar so weit gegangen, dass wir Pärchen im Urlaub kennengelernt haben. Also ich mit meiner damaligen Lebensgefährtin. Und da hat man die noch einmal getroffen danach, außerhalb des Urlaubs. Und hat dann festgestellt, was für Idioten das einfach sind. Und hat sie dann genau einmal getroffen. Auf Platz 4 bei mir der großen Urlaubslügen ist, die Kultur der Mayas hat mich da unheimlich ergriffen. Also wenn du da mit Walkman-Kopfhörern irgendwo in so einer Pyramide bist und dann unbedingt so eine spirituelle Scheiße erzählst, willst, die natürlich auch da gar nicht mehr vorhanden ist, aber dass du in 2, 3 Sätzen, als wenn du so wirklich so eine Mind-Experience gemacht hast, das ist auch immer unheimlich wichtig, aus dem Urlaub zu kommen und eine Erfahrung gemacht haben, eine Experience. Und das kommt immer am besten, wenn man einfach nur sagt, man muss auch gar nicht explizit eingehen, außer dass die Kultur einen wahnsinnig ergriffen hat, die einen da umringt hat.
Heinz.
Mein Platz 4. Heinz.
Was mich mal interessieren würde. Okay. Quasi auch ein bisschen universell, nicht wahr? Aber ja, im Urlaub gern genommen. Was mich mehr interessieren will.
Bei mir auf Platz 4 ist, der Strand war super. Und das bedeutet eigentlich, dass es einen so 10 Meter breiten Streifen gab, wo man ohne diese Gummischuhe, die man sich für sehr viel Geld an einem Strandshop kaufen muss, reingehen kann, ohne auf einen Seeigel zu treten. Ansonsten waren da entweder auf der linken Seite Seeigel, auf der rechten Seite sind so schiefe, so Platten, in die man dann mit den Zehen immer reingerutscht ist. Und 80% der Zeit waren am Strand eigentlich nur so dicke Algen, so richtig dicke Algen, die wie so eine japanische Nudelsuppe dann den Strand haben riechen lassen. Aber auf den Fotos, die man gemacht hat, sieht man davon nichts und deswegen verklärt man in dem Moment eigentlich den Strand, auch genauso wie die Pärchen, die man kennenlernt, wo man die All-Inclusive-Anlage oder den Ort verlässt. Der Strand war eigentlich ganz schön. Schöner Strand. Aber eigentlich war der Strand nicht schön.
Naja, es ist sowieso meistens. Wenn der Strand nur okay ist, ist er sowieso nicht schön. Wenn man sagt, er war schön, dann war er okay. Sagen wir mal so, das ist eine Faustregel. Mhm. Auf Platz 3 bei mir, der großen Lügen, ich gehe jetzt mal unten und beschwere mich und geige denen mal richtig meine Meinung. Kenne ich von meinem Vater noch, wenn das Apartment nicht gut genug war. Da ist man nach unten gegangen, hat durch die mangelnde Sprachkenntnisse des jeweiligen Landes, in dem man gerade war, hat man natürlich nichts beschwert bekommen. Das Einzige, was danach passiert ist, dass man mit dem Personal bis zum Ende des Urlaubs nicht einmal mehr Kontakt hatte und nur aufs Nötigste beschränkt, weil die gedacht haben, was für Arschlöcher man sind. Und es hat auch nichts gebracht, weil man dann kein neues Zimmer bekommen. Aber dieses, ich habe denen jetzt da unten mal richtig die Meinung gegeigt. Das fällt mir irgendwie gerade ein, ist mein Platz 3. Heinz Strunk.
Auf Wiedersehen. Das nochmal so gewissermaßen anknüpfend an die Urlaubsbekanntschaft. Das ist ja ein kurzer, geiler Kick. auf keinen Fall, unter gar keinen Umständen, sollte man den Versuch unternehmen, die Urlaubsbekanntschaft in den Alltag mitzunehmen oder sich mit denen zu treffen. Also, auf Wiedersehen.
Bei mir auf Platz 3 ist, die Delfintour war echt ein Highlight, weil irgendwann so nach Tag 6 denkst du, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, um hier mal rauszukommen. Dann buchst du dir in der örtlichen Hafenstadt so eine Delfintour, wo immer auch schon groß draufsteht, no guarantee, Delfins site, no guarantee, they are wild animals. Dann fährst du da rauf auf die offene See mit so einem kleinen Delfinboot Und wenn du dann noch privat kleine Menschen mit dabei hast, die wirklich deren, also wo über Tage angekündigt wird, dass ihr lang gehegter Lebenstraum, mal einen Delfin in freier Wildbahn zu sehen, demnächst eventuell wahr werden könnte, sind die Erwartungen, the stakes are high. Aber dann meistens leider, wahrscheinlich auch in Absprache mit dem örtlichen Tourismusverband, lässt sich keins von diesen Viechern blicken.
Wahrscheinlich und dann sagt man mal trotzdem eins gesehen. Und dann war ja, das und nur dann, so ein alter Holzbalken oder nee, so.
Dann sagt man, aber die Bootsfahrt und das ständige stundenlange Suchen in praller Sonne nach Delfinen war ja irgendwie auf eine Art auch ein Highlight. Wir haben zwar alle irgendwie gekotzt und waren alle schlecht drauf und haben alle Sonnenbrand ohne Ende und einer ist mal kurz ins Wasser gefallen und die Älteren haben Rückenprobleme bekommen, weil die einheimischen Bootsführer natürlich über diese krassen Wellen dann mit dem Boot so drüber ballern, dass es als Mitteleuropäer, der es nicht gewohnt ist, sofort die Bandscheiben raushaut. Trotzdem war es ein absolutes Highlight und schön, dass wir es gemacht haben. Vielleicht sehen wir nächstes Mal ja Delfine.
Ja, sehr schön. Schönreden, das ist ja eigentlich so ein bisschen das sogenannte Schönreden des Urlaubs. Mein Platz 2 ist eigentlich auch mein Platz 1, aber es ist universal für alle Männer zwischen 20 und 40. Ey, wir haben so abgebumst auf Ibiza. Also, das ist für mich auch immer ein Garant dafür, dass nicht so viel lief im Urlaub. Mhm. Wenn ungefragt erzählt wird, ey, wir haben so abgebumst auf Malle, das war so krasser Urlaub, was da wieder abgegangen ist. Gleich am ersten Tag, da haben wir eine kennengelernt. Ne? Mhm. Und dann, also am zweiten Tag, ey, wir wieder rein ins Lokal, ey, sofort Heino getrunken. Und am vierten Abend, da ging es noch richtig, da kam ein Norweger. Ne? Und am fünften Abend, ey, wir am Ende bei Kalle haben so die Eier gebrannt, ne? Der konnte nicht mehr. Okay, das ist also mein Platz 2.
So, ich habe einen One-Liner wieder. Ich habe es leider nicht kleiner. Auch der ist kann man gut in den Alltag mit drüber retten. Ich glaube, das ist eine der meist gebrauchten Alltagslügen, die es gibt. Dich gefolgt von ausgerechnet Donnerstag habe ich keine Zeit. Naja.
Sehr schön. Platz 2 der großen 5 Urlaubslügen bei mir ist: Slushy bestelle ich nie wieder. Das ist, geht meistens die Geschichte voraus, dass man an irgendeinem Strand Shop diese Slushy-Maschinen sieht, wo diese Eisbrühe in den knalligen Farben und dann ist man in irgendeiner komischen Hitzeflash-Laune, dass man denkt, jetzt, ach komm, jetzt hol ich mir scheiß drauf, ist im Urlaub, ich hole mir jetzt so einen pinken Slushy oder so einen grünen und dann kriegst du natürlich erwartungsgemäß Magen-Darm, weil einfach seit 1987 da diese Masse hin und her gewälzt wird. Jedes Mal kriegst du Magen-Darm und liest einfach 2 Tage lang auf dem Hotelzimmer und scheißt dir alles aus dem Leib und nimmst dir vor, Slushy bestelle ich nie wieder. Du vergisst es aber sofort nach dem Urlaub und nächstes Jahr stehst du wieder am selben Strand, am selben Shop und denkst, ach komm, diesmal, die werden ja wohl inzwischen gewechselt haben, aber ja.
Nee, aber, das ist nicht, aber gehört auch dazu für mich. Sowieso zum guten Sommerurlaub, das wäre das andere Thema, die großen 5 Dinge, wo man, also gehört auf alle Fälle dazu, einen Tag krank im Bett bleiben im Urlaub, ist auch immer für mich
eine. Und zwar mit einer Krankheit, wo man nicht genau weiß, was es ist, also die man auch wirklich nur im Urlaub bekommt, wo dann von ältere Verwandte sagen, es ist Reisekrankheit. Mit so ganz merkwürdigen Symptomen, Fieber, Kopfschmerzen, aber nur einen Tag, weißt du?
Ja, natürlich, am nächsten Tag geht's auch wieder. Mein Platz 1 der großen Dinge, der großen Urlaubslügen ist, der Urlaub hat uns beiden gut getan. Also, der Urlaub hat unsere Beziehung gut getan. Wenn man sowieso dann als Pärchen viel verbrannte Erde, sag ich mal, innerhalb des Wohnzimmers liegen hat und auch sonst in seinem Leben, dann bringt auch meistens der Urlaub nichts mehr. Sondern im Urlaub, das ist die bittere. Ein Urlaub, um die Beziehung zu retten, kann die Trennung noch beschleunigen.
Ja.
Das sage ich also, einfach mal aus
eigener Deswegen Erfahrung. Lieber niemals, wenn eine Beziehung kränkelt, gemeinsam in Urlaub fahren und versuchen, so die Beziehung zu retten, lieber Kinder bekommen. Das ist sicherer.
Entweder lieber Kinder kriegen oder irgendwie mit offenen Beziehungen anfangen. Eins von beiden. Das sind die Möglichkeiten, die ihr noch habt. Heinz, dein Platz 1 der großen Urlaubslügen.
Tatsächlich bezieht sich das auf Campingurlaub mit Freunden. Denn der schöne Satz, lecker, also kochen kannst du schon mal. Wenn man dann irgendwie abends zusammen was brutzelt und so weiter, nicht wahr?
Habt ihr eigentlich schon mal so
Meine Eins ist ganz kurz, warte, meine Eins ist nur, ist schön war's. Das kann man, das ist, also entweder mikromäßig einsetzen, dann immer gerne auch mit dieser Geste, schön war's.
Auf beide Oberschenkel klatschen und aufstehen. War's.
Das ist, wenn man an so einem Abend ist, eingeladen bei einer Urlaubsbekanntschaft in deren Bungalow und irgendwann merkst du so, um 21 Uhr ist jetzt gerade so die Zeit, dass man schon losgehen kann. Ist noch nicht zu spät, man kann den Abend noch schön gestalten, ist noch schön wach und sagt dann, schön war's. Man kann aber auch am Ende am Flughafen nochmal sagen, schön war's, sich umarmen und sich danach auch nie wiedersehen. Also schön war's, passt auch, wenn der Urlaub, je schlechter der Urlaub, desto öfter sagt man, schön war's. Das waren meine.
Und unsere.
Unsere, Entschuldigung.
Die großen 5. definiert von Böhmermann und Schulz.
Und heute von unserem Gast Heinz Strunk, der uns zugeschaltet ist aus seiner Schriftstellerkeminate in der Hauptstadt des Nordens, Hamburg.
Und sag mal, habt ihr beide Urlaubspläne für den Sommer eigentlich? Geht's in die Sonne bei dir, Heinz?
Nee, ich fahre zu Rocco, der hat ein Anwesen, möchte ich es mal nennen, auf der Höhe von Hohwacht, also in der Nähe von Kiel. Und da werde ich den ganzen Juli vom 1. bis zum letzten Tag des Julis verbringen.
Oh, das klingt schön. Ja. Was machst du da? Mit Rocco arbeiten am neuen Studio Braun Programm?
Nee, wir haben ja kein Studio Braun Programm mehr. Die Zeiten sind ja vorbei. Aber das ist eigentlich auch ganz schön, weil wir sind uns als Freunde näher gekommen wieder. Und also ich habe ja immer meinen Kram dabei. Nächstes Jahr kommt ein Kurzgeschichtenband, da muss ich immer dran frickeln. Und ansonsten schön an den Strand fahren. Und was ich tatsächlich finde, dass der, weil ihr das vorhin schon mal hatte, mit dem geht mal gerne ins Wasser oder was macht man so. Ich finde tatsächlich das Geräusch des brandenden Meeres, das finde ich unglaublich beruhigend. Und das ist eine der wenigen so Situationen, in denen ich echt tatsächlich auch mal ganz gut abschalten kann. Einfach nur aufs Meer gucken und den Wellen lauschen, das finde ich toll.
Ja, das werde ich auch versuchen, diesen Sommer hinzukriegen. Ich glaube, Jan auch, oder?
Du kannst da hängen, wir haben doch mal drüber gesprochen, dass du vielleicht mal für ein, zwei Tage vorbeikommst.
Ja, klär das mal mit Rocco ab, ob der sich auch freut, wenn ich komme.
Ja, der freut jetzt. Sich. Ja, mache ich.
Ja, ja. Wenn ihr irgendwie darüber sprecht, sag mal Bescheid, ich komme auch gerne mal vorbei. Ich bringe einen Kasten Bier mit oder so, echt, gar kein Problem. Wirklich.
Jan ist der große Socializer.
Genau. Heinz, schön, dass du heute hier warst bei uns in der Sendung. Wir drücken dir die Daumen und wünschen dir viel Erfolg mit deinem Buch weiterhin und deiner schriftstellerischen Karriere, auch mit deinen Kurzgeschichtsambitionen und hoffentlich einen produktiven Sommer.
Aber verlier nie den Kontakt zur Basis.
Genau, denk dran, wir sind die nicht groß gemacht.
Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Das sage ich, genau. Diktiere ich mir selber ein Stammbuch.
Genau. Wir stehen hier unten und schauen dir bei deinem Flug zu.
Genau.
Und winken dir zu, Heinzi.
Gut, fein.
Danke, schön, dass du da warst.
Hab einen schönen Sommer, Heinz. Das war fest und flauschig für diesen Mittwoch. Wir hören uns am Sonntag zum allerletzten Mal wieder, Olli. Dann verabschieden wir uns wirklich in die sehr langen Ferien.
Genau, und ihr geht jetzt alle morgen ins Buch. Geht schön im Buchhandel, nicht Amazon oder so. Ein Sommer in Niendorf heißt das neue Buch von Heinz Strunk. Es ist wirklich wahrscheinlich wieder mal, ich fange auch jetzt, können wir zusammen lesen. Ich fange jetzt auch damit an. Dann können wir das zusammen lesen am Strand. Und habt eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Danke, Heinz Strunk. Danke, Jan Böhmermann.
Danke, Olli Schulz. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, Spotify. Danke, Daniel Eck. Danke, Olaf Scholz.
Danke, Deutschland.
Vielen Dank, Ursula von der Leyen. Und auch ganz lieben Dank, Maike Kohl-Richter, dass sie den Deckel auf die Blackbox Helmut Kohl weiterhin ganz feste drauf drückt, damit Deutschland nicht erfährt, was da wirklich hinter den Kulissen lief.
So, jetzt möchte ich euch das Tschüss anbieten. Das ist der beste Abschiedsspruch aller Zeiten. Darf ich dir das Tschüss anbieten? Herrlich.
Das ist wirklich sehr schön. Tschüss, Heinz, mach's gut.
Ja, tschüss, ne?